Liebe Geschwister, wir wollen den Predigttext aufschlagen. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 4. Johannesevangelium Kapitel 4, Abvers 43. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Nach den zwei Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte, und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Und dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war, und sie sprachen zu ihm, gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Wir alle kennen das Sprichwort, Not lehrt beten. Und ich vermute mal, die meisten von uns kennen das nicht nur als Sprichwort, sondern wirklich aus der Realität, ja, aus dem eigenen Leben. Not lehrt beten. Und ich vermute sogar, ihr werdet Leute kennen, die sind gar nicht gläubig, die gehen gar nicht zum Gottesdienst und die haben auch schon mal gebetet, als sie in Not kommt. Also das ist wirklich so, Not lehrt beten. Frage ist, lehrt Not uns auch Glauben? Und das ist so ein bisschen das Thema, eins der wichtigen Themen im Johannesevangelium. Es steht ja immer wieder, die Leute glaubten an Jesus, weil er Zeichen Wunder tat. Ja, ihr Glaube war mehr so getragen von der Sensation. Und direkt danach steht, Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Da steht dasselbe Wort wie Glauben. Er glaubte ihnen nicht, könnte man fast übersetzen. Er kannte ihre Herzen. Er wusste, was hier wirklich drin ist. Und dann kommt er nach Samaria, das hatten wir das letzte Mal, kommt zu diesem Brunnen, wo diese Frau ist, die so ein bisschen ominös war. Und dann am Ende kommt aber das ganze Dorf dort, diese Samariter, dieses Mischvolk mit ihrer Mischreligion, also mit ihrer falschen Religion. Die alle kommen zu Jesus und dann sehen wir dort und lesen, und sie glaubten dem Wort, seinem Wort. Sie glaubten an Jesus. Also nicht sensationsgetragen, sondern sie glaubten seinem Wort. Und jetzt nach zwei Tagen verlässt Jesus Samaria, geht weiter nach Norden. Und wir lesen zwei Dinge gleich. Das eine ist, was Jesus selbst gesagt hat, ein Prophet im eigenen Land gilt nichts. Ja? Dem wird nicht gehört, aber sie nahm ihn dort wieder auf, freundlich auf. Ich meine, dass die Leute ihn im Kana freundlich aufnehmen, das möchte wohl sein. Er hat dort immerhin etwa 600, 700 Liter Wein aus Wasser gemacht. Ja, wenn Jesus irgendwo freundlich aufgenommen werden sollte, dann wohl dort. Aber das bezieht sich natürlich auf die ganze Region. Sie nahmen ihn da oben im Norden auf, die Juden nahmen ihn auf. Aber es ist so, es schwebt so die Frage im Raum, kommt es jetzt auch bei den Juden zum Durchbruch? Werden die es jetzt wirklich begreifen, wer Jesus ist? Werden sie wirklich anfangen zu glauben? Und tatsächlich kommt dann dieser königliche Beamte zu ihm aus Kapernaum und kommt aus Not und Verzweiflung. Sein Sohn ist sterbenskrank. Und in Kapernaum gab es, ich weiß nicht, ob das früher oder später passiert ist, wahrscheinlich erst später, aber es gab noch einen anderen Mann und eine andere Geschichte, nämlich da gab es einen römischen Offizier. Die Geschichte haben wir jetzt in der Lesung gehört. Auch der kam, nicht weil sein Sohn krank war, sondern weil sein Knecht krank war. Und er bittet Jesus, ihm zu helfen, aber er sagt dann, sprich nur ein Wort. Und dann wird er schon gesund werden. Du musst nicht erst jetzt ankommen, du musst nicht körperlich gegenwärtig sein, dir ein Bild von der Lage machen, vielleicht ihn berühren, irgendein Hokuspokus durchführen, irgendein Ritual, damit der Wundermann dann auch das Wunder vollbringen kann. Das ist alles nicht nötig. Du hast Autorität, das sehe ich, das weiß ich, das glaube ich. Du bist von Gott gekommen, du hast Autorität, du musst nur ein Wort sprechen. Und es wird so passieren. Und da sagt Jesus, wahrlich solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Bei meinem Volk, beim Volk Gottes, solchen Glauben habe ich hier nicht gesehen. Und hier ist jetzt eben erstmal ähnlich, dieser königliche Beamte kommt in Not und Verzweiflung. Hier ist sogar sein Sohn krank. Und wir müssen uns mal vorstellen, was das diesen Mann gekostet haben muss. Denn der war ja keiner aus der Unterschicht. Das war ja ein königlicher Beamte. Das war einer, der hatte Geld, der hatte Zugang zu Ärzten. Das war einer, der gab sich nicht ab so mit den unteren Schichten, die dann irgend so einem Wanderprediger nachfolgten und so wundermäßig abgefahren sind. Ja, da passiert irgendwas, da rennen alle hin. Das war ein königlicher Beamter. Was muss es ihn gekostet haben, seinen Stolz zu überwinden, sich auf den Weg machen, dann 35 Kilometer rüber nach Kana zu gehen? Ist auch interessant, dass das überall in Galiläa bewusst schon wieder bekannt war. Jesus kommt, das muss Wellen geschlagen haben. Ja, es gab noch keine Bildzeitung, aber irgendwie ging das rum. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Boah, der Wundertäter ist wieder da. Ja, alle strömen zu ihm hin. Da sagt doch so ein königlicher Beamter nicht, oder gehe ich auch hin? Ja, ich gehe zu meinem guten Arzt. Und wenn der nicht hilft, suche ich mir noch einen besseren Arzt, der noch mehr Geld kostet oder so. Er geht aber hin, er geht wirklich aus Not und Verzweiflung. Er demütigt sich, schluckt seinen Stolz runter. Und dann kommt er und ich weiß nicht, ob er ihn sogar vor Jesus auf die Knie gegangen ist, wahrscheinlich, und er bittet, Herr, heile meinen todkranken Sohn. Und Jesus weist ihn schroff zurück, ja, ein Schlag ins Gesicht. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Das muss wirklich der Hammerschlag gewesen sein. Der schluckt seinen Stolz runter, der macht sich auf den Weg, der ist den ganzen Tag unterwegs. Jetzt kommt er wirklich in tiefer Not zu ihm, er bittet und dann bam, ja. Das muss eine absolute Enttäuschung gewesen sein. Er muss, ja, und genau das passiert ja vielen Menschen, ja. Man ist in der Not, man wendet sich Gott zu, man bittet wirklich von Herzen, hilf mir jetzt. Und was ist? Keine positive Antwort. Enttäuschung. Jesus hat mich enttäuscht. Ich habe mal mit dem, als ich schon lange her beim Militär war, hat ein Soldatenkollege, ein Kamerad, so nennt man das, hat meine Schicht da übernommen und ich hatte noch mein Tagebuch liegen lassen und ja, der hat einfach drin gelesen. und hat dann halt irgendwie mitbekommen, ja, scheint irgendwie gläubig zu sein, ja. Und dann kam er zu mir, hat mich angesprochen, ja, ich habe dein Buch dort gelesen. Ja, bist du gläubig, ja? Ja, ich habe auch mal an Gott geglaubt. Und dann ist mein geliebter Opa oder Oma krank geworden, dann habe ich so gebetet und dann ist er trotzdem an der Krankheit gestorben und seitdem will ich damit nichts mehr zu tun haben. Und wie vielen Leuten geht es so? Dann bin ich enttäuscht und dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Es hilft ja doch nichts. Aber Jesus macht diesen königlichen Beamten klar, der Einzige, der wirklich Grund hat, enttäuscht zu sein, ist nicht der königliche Beamte, sondern ist er selbst. Er muss enttäuscht sein. Er hat wirklich Grund, enttäuscht zu sein über diesen Mann und vielleicht und wahrscheinlich über viele von uns. Warum? Weil er, dieser königliche Beamte, wohl etwas von ihm wollte, weil wir wohl etwas von ihm wollen, aber ihn selbst wollen wir nicht. Wir wollen Hilfe, ja, aber wir wollen nicht den Helfer. Jesus sagt, ich bin doch nicht der Wundermann, ich bin doch nicht euer, euer Wunschkasten, ja, hier wünscht ihr was, sondern ich bin der Heiland. Wenn ihr doch wenigstens das von mir wolltet, was ich euch wirklich gebracht habe, wozu ich gekommen bin, was ich am Kreuz wirklich notvoll errungen habe, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ewiges Leben, wenn ihr wenigstens das von mir wolltet, oder schiebt der Mensch weg, ja, was interessieren mich die großen Fragen? Ich habe mal beim Flyer verteilen bin ich bei Studenten, ich dachte, ja gut, muss die jungen Studenten, die kannst du vielleicht noch wirklich einladen, weil die sind noch interessiert an den großen Fragen. Da war nicht einer interessiert. Was interessieren mich die großen Fragen? Was interessiert mich der Sinn des Lebens? Was interessiert mich, woher ich komme und wohin ich gehe? Der Mensch sagt, ich will weder dein Heil noch dich, sondern ich will jetzt die Hilfe in meinem Problem. Gib mir das, was ich jetzt genau will. Und meistens ist das, was er jetzt genau will, gar nicht gut für den Menschen. Oftmals ist es so, dass der Mensch auf dem Ast sitzt, an dem er sägt, und er beschwert sich dann bei Gott, warum geht das so schwer, warum hilfst du mir nicht? Aber wir haben es gehört, der Beamte ist jetzt nicht an der Diskussion in der Hinsicht interessiert. Ja? Was ist wahrer Glaube? Was ist so Wunderglaube und so? Der Beamte fängt auch nicht an, sich zu rechtfertigen. Der fängt auch nicht an, sich zu wehren gegen diesen Vorwurf. Also wisst ihr, wenn jemand zu mir kommt und irgendwie so verallgemeinert und ich damit einbezogen bin, dann stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ich hasse Verallgemeinerung. Und was macht Jesus hier? Der kommt, bittet für seinen Sohn und er sagt, ihr seid doch alle gleich. Ihr, ja, wahrlich, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und du bist doch genauso wie der Rest hier. Da würde ich doch sofort... Macht er nicht. Vers 49, das Einzige, was er sagt, ist, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Er hat nur eine Bitte, nämlich, dass sein Sohn gesund wird. Dem Vater geht es einzig und allein um den Sohn. Es ist die große Not, die ihn treibt. Es ist die Liebe zum Sohn, die ihn treibt. Und das erreicht Jesu Herz. Der Vater kommt sicherlich, weil er gehört hat von Wundern, dass Jesus Wunder tun kann, gesund machen kann. Er kommt aber vor allem aus Liebe zu seinem Sohn. Er kommt, weil er seine Not erkannt hat. Und genau das ist es, ja. Not lässt uns zu Gott schreien. Nicht so sehr, dass wir vielleicht tatsächlich auf ihn vertrauen, dass wir uns sagen, ja, Gott kann es wirklich tun, Gott will es wirklich tun, das steht dann gar nicht im Vordergrund. Erst recht nicht, dass ich sage, wow, der kann Wunder tun, ich will, dass es jetzt mir besser geht, sondern es ist einfach die pure Not, die uns zum Beten, zum Schreien bringt. Ja, das ist mein erster Punkt. Not lehrt beten oder besser gesagt, Not lehrt ernstlich beten. Not lehrt ernstlich beten. Und wir kennen hier alle diese Sprüche, wir benutzen sie jeden Tag fast. Ja, ich schaffe das, ich mache das, kein Problem. Und wir in Osnabrück, wir sagen, alles gut. Alles gut. Ja, das habe ich hier kennengelernt, den Spruch, alles gut. Ja, alles gut. Und jedes Mal, wenn wir sagen, alles gut, ist es im Grunde genommen eine Lüge. Wir lügen die anderen Leute an, wir lügen uns selbst in die Tasche. Alles gut, weil es ist nie alles gut. Wir sind nie in dem Zustand, wo alles gut ist. Und damit meine ich nicht nur, dass wir vielleicht so ein paar kleine Problemchen verschweigen und da kann man ja auch mal locker sein. Wir haben immer auch große Probleme. Entweder meinen wir halt, mit dem Problem schon irgendwie fertig zu werden, alles gut, ich schaffe das. Oder wir versuchen sie zu ignorieren, zu leugnen, zu verdrängen. Das ist eine ganz beliebte Methode. Ich verdränge das einfach alles. Alles gut, weil ich das Schlechte alles gerade nicht vor den Augen habe. Oder wir arrangieren uns damit, müssen wir halt damit leben. Oder wir leiden einfach darunter. Aber was wir nicht machen über die wahren Probleme im Leben, oder selten, wir reden nicht darüber. Wir suchen nicht Hilfe. Manchmal oder meistens ganz einfach deshalb, weil es uns peinlich ist. Probleme, und zwar die richtigen Probleme in unserem Leben, die zeigen nämlich unsere Schwäche, unsere Verletzlichkeit und manchmal auch unsere Schlechtigkeit. Wir reden umso weniger über unsere Probleme, je mehr wir sie nicht in den Griff bekommen, je mehr wir eigentlich darunter leiden. Ist doch krass, oder? Und erst wenn die Not unerträglich wird, dann schreien wir vielleicht um Hilfe. Ich war neulich ja bei diesem Jugendabend, da kamen dann Fragen. Eine Frage lautete, warum das jetzt schon beim Jugendabend war, weiß ich nicht, aber eine Frage lautete, ab wann sollte man denn bei Eheproblemen zum Seelsorger gehen? Ja? Warum kam die Frage? Weil schon die jungen Leute genau gemerkt haben, eigentlich kommen Ehepaare immer erst zum Seelsorger, wenn es schon zu spät ist. Ja? Wenn die Not so groß ist, dass es eigentlich schon zu spät ist. Man wartet, bis es nicht mehr geht. Und gerade bei Eheproblemen, ja, darüber reden wir nicht. Das gibt es ja bei uns nicht in unseren Kreisen, dass wir da wirklich Probleme haben. Ja? Darüber redet man nicht. Viel zu peinlich. Und deshalb schiebt man es raus. Und gerade bei diesem Problem, aber auch bei anderen Problemen, wäre es so wichtig, dass man von vornherein dran arbeitet. Ich habe dir nur gesagt, ja, es ist so, es gibt in jeder Ehe Probleme, früher oder später, weil das ist ein Gebiet, wo der Satan natürlich seinen Hauptangriffspunkt mit hat. Dort kann er die Christen kriegen. Warum? Weil sie eben nicht drüber reden, weil sie da keine Hilfe suchen, weil es ihnen zu peinlich ist. Da kann er sie greifen und das wird er machen, da wird er sie angreifen. Deshalb müssen Ehepaare von Anfang an wissen, wir arbeiten an unserer Ehe, wir pflegen unsere Ehe. Das ist eine Bastion, die wir stetig ausbauen müssen gegen die Angriffe des Teufels. Ja, wir sind es gewohnt, ihr kennt diesen Typ, der gewohnt ist, immer alles alleine zu schaffen. Und natürlich anderen zu helfen in Not. Ich helfe gerne anderen in Not, ich selber brauche natürlich keine Hilfe. Lass dir da auch mal helfen, nee, ich schaffe das. Ja, alles gut. Wie peinlich ist uns zum Beispiel finanzielle Not? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ja? Wenn man finanzielle Not hat. Ich habe zu wenig Geld. Dann gehe ich doch nicht zu meinen Glaubensgeschwistern und frage, ob die mir was geben können. Versetzt euch mal in diese Situation. Ihr habt wirklich zu wenig Geld. Es reicht nicht. Ihr habt auch den Staat schon alles rausgequetscht, was er euch geben kann. Jetzt reicht es nicht. Geh doch jetzt nicht zur Gemeinde, zu den Ältesten, sag ich, das ist viel zu peinlich. Ich bin doch kein Bittsteller, ich will doch nicht als Bettler erscheinen. Also die an der Straßenrand betteln, das sind Leute, die wirklich ganz, ganz unten sind, denen alles egal ist. Oder eben professionelle Bettler aus sonst woher, die das als Beruf betrachten. Manchmal sind uns Krankheiten schon so peinlich, dass wir nicht darüber reden. Und wie peinlich sind uns erst unsere Sünden, unser Versagen, schlechte Gedanken, schlechte Gewohnheiten, die wir haben. Und Gott sagt, ja, das ist das Kernproblem, ja, ihr wisst das, ja. Das Kernproblem ist hier drin. Die Hauptbaustelle sind nicht die vielen kleinen Probleme, sondern das ist hier unser Herz. Das ist die Hauptbaustelle. Und Gott sagt, ihr braucht eine Herz-OP. Da muss ein ganz tiefgreifender Eingriff vorgenommen werden. Und wir haben natürlich, wie vor jeder OP, Angst. Das wollen wir nicht. Das geht mir viel zu tief rein. Überaus trügerisch und bösartig ist das Herz. Überaus trügerisch und unheilbar steht dort sogar, schreibt Jeremia. Das ist das Herz. Wer kann es ergründen? Und manchmal ist unser Stolz so groß, dass er auch die größte Not überragt. Man holt sich keine Hilfe, weil man zu stolz ist und man wird daran zugrunde gehen. Oder unser Problem ist so groß, dass wir jegliche Hoffnung verloren haben, dass ihm überhaupt noch uns geholfen werden kann. Und man wird daran zugrunde gehen. Aber Gott will nicht, dass du an dein Problem in deinem Leben zugrunde gehst, sondern Gott will, dass du mit deinem Problem in deinem Leben zu Gott gehst. Und das ist etwas, was wir nicht kennen. Ja, wir wollen nicht gerne andere Leute mit unseren Problemen belasten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir auch nicht gerne mit dem Problem anderer Leute belastet werden. Wir wollen, dass es möglichst oberflächlich bleibt. Erstens möchte ich nicht die ganzen Sorgen von den anderen mir auf die Seele kippen lassen und mir dann nachts aufs Bett kommen lassen und sonst was. Und zweitens will ich mich selber auch nicht öffnen, dann wäre ich ja viel zu verletzlich. Was denken die dann von mir? Und Gott sagt, okay, aber zu mir kannst du mit deiner ganzen Not kommen. Bring mir deine ganze Not. Die eigene Not, die eigene Hilflosigkeit, das ist der erste, dass wir das erkennen. Das ist der erste Schritt zu wahren Glauben. Das gehört zu wahren Glauben dazu. Das ist eben viel, viel mehr oder schon ganz anders als dieser oberflächliche Wunderglauben. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass Gott uns die Not ins Leben gibt, dass es Gottes Wille ist, dass wir eben erkennen, wie vergänglich dieses Leben ist, wie vergänglich Reichtum und Sicherheit und Kraft und auch die Kontrolle ist, die du zu meinen hast über dein Leben. Gott will, dass du erkennst, das ist vergänglich, und Gott will, dass du das größte Problem in deinem Leben wirklich erkennst, und das ist eben dieses Herz, diese Baustelle hier drin. Nicht der todkranke Junge war das Hauptproblem hier in dieser Geschichte, sondern das unheilbare Herz. Und wenn du das erkennst, dann wirst du dich Gott zuwenden und wirst bei ihm Rettung suchen, Heilung suchen, Vergebung suchen. Wisst ihr, es ist okay, ja, es ist nicht bloß okay, es ist gut so, dass wir in Krankheiten zum Beispiel zu Gott bitten, dass wir ihm um Heilung beten. Oder wir können sogar bitten, dass wir nicht krank werden. Auch das ist okay, was wir die letzten Monate so oft getan haben. Aber Gott schickt uns manchmal Krankheiten oder auch andere Nöte, um aus unserem geistlichen Schlaf oder manchmal vielleicht sogar aus unserem geistlichen Todesschlaf zu wecken. Der Ruf Gottes lautet, du brauchst ein neues Herz. Hier drin muss was passieren. Das sagt Gott an ganz vielen Stellen der Bibel. Das ist sozusagen die göttliche Diagnose für deine Probleme. Aber wisst ihr, Gott legt nicht nur den Finger in die Wunde. Und ihr wisst, wenn jemand einen Finger in die Wunde legt, dann tut es so richtig weh. Ja? Ich habe hier so einen dumpfen Schmerz in der Gegend manchmal beim Essen. Dann bin ich mal zum Zahnarzt gegangen, klar. Und dann musste der Schmerz lokalisiert werden. Welcher Zahn ist es denn jetzt? Ja? Wir nehmen mal was Hartes hier rein, wir beißen mal auf den Vierer, auf den Fünfer, auf den Sechser, auf den... Ja? Wenn der Finger in die Wunde kommt, dann tut es richtig weh. Das macht Gott, ja. Aber er macht es nicht nur. Wir können das lesen in dem Psalm, den wir heute gehört haben, Psalm 32. Da steht... Als ich es verschwieg, nämlich meine Schuld, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht. Ja, du hast den Finger in die Wunde gedrückt Tag und Nacht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Also Gott legt nicht nur den Finger in die Wunde, sondern Gott will unser Herz verändern. Er will diese nötige Herzens-OP durchführen. Wir lesen eine der wichtigsten Stellen dazu im Hesekiel, Propheten Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was heißt das, wenn Gott das macht? Das steht im Vers davor. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch diese ganze Schuld, die ihr euch auf euch geladen habt, diese ganze Sünde, das will ich von euch wegnehmen. Psalm 32 nochmal. Da bekannte ich dir meine Schuld und ich verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, wenn dann die Probleme in Massen kommen, dann werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Theo Lehmann und Jörg Swoboda, zwei Prediger und Liedermacher, die haben dazu wunderbar gedichtet. Herr, heile uns und mach uns gesund, bis in den Kern, bis auf den Grund. Herr, bitte schenke, was du verheißt, ein neues Herz und einen neuen Geist. Jesus hat diesem Mann, als er zu ihm kam in seiner Not, ganz klar, klipp und klar die Wahrheit gesagt. Er hat ihm ganz klar gesagt, wo sein größtes Problem ist. Ihr wollt immer Zeichen und Wunder sehen, sonst glaubt ihr nicht. Mach mein Leben besser, dann glaube ich dir. Wenn du meine Wünsche erfüllst, dann werde ich dir nachfolgen. Das ist das Problem, was der Mensch hat. Er stellt Gott Bedingungen. Gott soll sein Wunschautomat sein. Dann will er an Gott glauben. Aber Jesus hat diesen Mann dann nicht dort stehen lassen, nicht in seiner Not stehen lassen, sondern er hat sich ihm zugewendet. Wir sehen das in der Bibel. Gott sagt uns das in der Bibel. Ja? Psalm 81, Vers 8. Als du mich anriefst in der Not, da brachte ich dir Rettung. Das sagt Gott seinem Volk Israel, die so oft sich abgewendet haben, immer wieder auf eigene Wege, immer wieder gesagt haben, wir schaffen es ohne dich. Wir finden noch was Besseres. Und dann sind sie kläglich gescheitert. Und dann haben sie wieder zu ihm gerufen. Immer wieder. Und Gott sagt, ja, und ich habe ich dir geholfen. Oder Psalm 91, Vers 1. Ruft mich an, so will ich euch erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Oder Psalm 118, Vers 5. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Der Herr antwortete mir und befreite mich. Also, Not lehrt ernstlich beten, das ist gut so, Gott will das so. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus erhört dein ernstliches Gebet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, lesen wir im Jakobusbrief. Es vermag viel, wenn es ernstlich ist. Aber es ist interessant, Jesus sagt jetzt nicht, so komm, dann gehen wir mal zu dir, dann schaue ich mir das Problem mal an, wie er es an anderen Stellen getan hat, nämlich zum Beispiel bei dem römischen Offizier. Ja, ich komme mit. Oder bei Jairus, wo seine Tochter auch kurz vorm Sterben war. Ja, komm, ich komme schnell mit. Macht er nicht. Er gibt ihnen auch nicht schon so einen kleinen Vorgeschmack seiner Macht, so ein kleines Zeichen. Hier, schau mal, so Papa, schaffst du diese schwere Sache zu machen? Ja, schau mal hier, ne? Hier, das schaffe ich. Gibt's auch nicht. Er spricht nur ein Wort und er gibt ihnen sozusagen nur einfach ein Versprechen. Ist das nicht ein bisschen zu wenig? Ein bisschen zu unspektakulär? Nur ein Wort. Das ist alles, was er bekommen hat. Aber wenn wir verstehen würden, wie viel Macht Gottes Wort besitzt, dann würden wir ihm sagen, nicht nur ein Wort. Ja, wie oft kommen wir, es sind ja nur Worte. Die Bibel, das ist ja nur ein altes Buch, alte Worte. Was nützt mir das? Wisst ihr, was in der Bibel steht und was ist wirklich so? Das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und wirksam als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und schneidet sowohl Seele als auch Geist. Merkt ihr, das Wort Gottes, das schneidet nicht nur Mark und Bein, das geht bis in dein Inneres, bis in dein Geist, bis in dein Herz. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn wir erkennen würden, wie viel Macht im Wort Gottes liegt, dann würden wir nicht sagen, es ist nur ein Wort. Und dieser Mann sagt es auch nicht. Wir lesen hier Vers 50, und er glaubte dem Wort und ging hin. Die Blumen haben einen neuen Platz bekommen, okay. Ich weiß nicht, hat er sich an Jesu Worte gehangen, sowieso an den letzten Strohhalm? Oder spürte er wirklich die Vollmacht Jesu, die in diesen Worten lag? War es vielleicht so wie bei der Frau am Brunnen, die erkannte, dass er sie völlig erkannte? Hat er erkannt, dass Jesus auch sein Herz kennt? Auf alle Fälle können wir hier sehen, dass er die Ermahnung, dieses schroffe Wort von Jesus ernst genommen hat. Es war eine harte Wahrheit, die er sich anhören musste. Aber er hat sie ernst genommen, er hat sie angenommen, diese Ermahnung. Er hat sich gedemütigt, nicht nur aufgrund der Not, aufgrund seines kranken Sohnes, sondern er hat sich jetzt hier an dieser Stelle unter Jesus gedemütigt. Wir sehen das daran, dass er gehorsam war. Er glaubte dem Wort und er ging. Er sagt ja, dein Sohn lebt, geh hin. Er glaubte dem Wort und er geht hin. Ich weiß nicht, was er über Jesus wusste, was er glaubte. Vielleicht war sein Glaube ganz klein. Ich weiß nicht, hatte der was über Jesu Identität verstanden, über Jesu Autorität, über Jesu Mission? Vielleicht war es wirklich nur dieser Glaube wie ein Senfkorn groß. Vielleicht war es tatsächlich nur der Glaube an diese fünf Worte, geh hin, dein Sohn lebt. Wisst ihr, was das Gegenteil von Sorge ist? Das Gegenteil von Sorge ist nicht Optimismus. Der ging nicht jetzt so ein bisschen gelöster nach Hause. Das Gegenteil von Sorge ist Glaube. Er glaubte dem Wort und dann ging er hin. Und Gott belohnt, beziehungsweise vielmehr, er stärkt diesen Glauben. Wir lesen das dann ab Vers 51. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher er es ihm besser geworden, mit ihm besser geworden war, und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde gewesen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Also habt ihr es gemerkt, das Wunderbar ist nicht die Belohnung für seinen Glauben. So, er kommt nach Hause und es bessert sich dann Stück für Stück mit seinem Sohn. Nein, das Wunder ist geschehen, als Jesus die Worte sprach. Seine mächtigen Worte. Und dieser kleine Glaube von diesem Mann wird jetzt gestärkt durch dieses Wunder. Und nicht nur das, seine ganze Familie kommt zum Glauben. Wir merken hier so eine Steigerung. Es wird ja dann am Ende gesagt, das ist aber das zweite Zeichen, was Jesus hier in Galiläa tat. Er hat ja insgesamt noch mehr Zeichen getan. Aber ich glaube, Johannes will uns hier am Anfang seines Evangeliums, ja, es ging los mit in Kana, mit dem ersten Wunder, jetzt sind wir wieder in Kana, es schließt sich so ein Kreis, und er will uns so eine gewisse Steigerung hinweisen. Wir haben das erste Zeichen, jetzt kommt das zweite Zeichen. Beim ersten Mal hat er Materie verwandelt. Jetzt heilt er einen todkranken Menschen aus der Entfernung. Es ist der Vater, der einfach der dem Wunderglauben ab zu ihm kommt, aber dann glaubt er den Worten, dann glaubt seine ganze Familie. Wir merken, Wunder und Glaube, irgendwie gehören sie doch zusammen. Aber durch Glaube, wahrer Glaube, ist eben mehr als Wunderglaube. Wir merken das dann im Johannesevangelium. Es gibt immer weiter diese Steigerung. Im nächsten Kapitel heilt er einen, der seit 38 Jahren ist er krank. Dann heilt er einen, der blind geboren wurde. Und dann am Ende ruft er jemanden aus dem Grab raus, der schon 4 Tage tot war, mit seinem mächtigen Wort. Aber das größte Wunder und das Wunder, was tatsächlich dann unser Herz heilen sollte, das war Jesu Tod und Auferstehung. Erst dadurch konnten wir wirklich Heilung erfahren. Und wenn ich jetzt sage, das größte Wunder, Tod und Auferstehung, dann sagen die meisten Menschen, das verstehen wir schon bei der Auferstehung, denn das ist wirklich ein Wunder, das glauben wir eh nicht, das wird am meisten bezweifelt. Aber dass Jesus am Kreuz gestorben ist, nach dieser Drangsal, das ist kein Wunder gewesen. Da stirbt man. Aber tatsächlich ist es umgedreht. Das größte Wunder ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt kam und sich dann tatsächlich ans Kreuz nageln ließ und dort, obwohl er alle Macht hatte und mit seinem Wort hätte alles anders machen können, dass er dort tatsächlich den Zorn Gottes trug, den wir hätten tragen müssen. Dass er für uns in diesen Riss sprang, dass er all die Probleme der Welt auf sich genommen hat. Und dort dafür gestorben ist. Das ist das Wunder. Und die Auferstehung ist dann nur eine Bestätigung dafür, dass es wirksam war, dass Jesus wirklich den Tod besiegt hat, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Schaut, wie das bei Jesaja schon zusammengefügt wird, ja, mit diesem Krankheit auch, mit diesem Problem der Krankheit. Jesaja 53, dieses Kapitel, was uns auf Christus hinweist, und dann lesen wir, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Das schreibt Jesaja schon über Christus 700 Jahre vorher. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Einer, der dort hängt, der das erlebt, der muss ja unter Gottes Fluch stehen. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und das ist keine Garantie, dass Jesus dir aus jeglicher Not, die du in deinem Leben hast, hilft. So, ja, ich habe das grundsätzlich jetzt begriffen und jetzt schalten wir wieder um, aber jetzt löse meine kleinen Problemchen oder großen. Das ist keine Garantie dafür. Manchmal stirbt das Kind. Dann bleibt man krank, findet man keine Arbeit, dann bleibt man alleine. Da muss man durch dieses tiefe Tal, durch der Depression, man muss sie ertragen, Wochen, Monate, manchmal Jahre lang. Manchmal muss man die Verfolgung erleiden und den Druck und die Isolation. Keine Frage, Gott hört unser Gebet, Gott hilft. Er fordert uns auf, wenn es Not tut, zu ihm zu schreien. Wir haben das sehr oft erfahren, wir beten zu Gott, er erhört unser Gebet. Aber es ist kein Zwang, es ist kein Automatismus. Und wenn Gott diese oder jene Not nicht stillt oder vielleicht nicht sofort stillt, dann darfst du erstens wissen, Gott hört dennoch mein Gebet. Und zweitens darfst du wissen, die tiefste Not hat er schon gestillt. Dein größtes Problem gelöst. Deinen tödlichen Schaden geheilt. Gerade die Zeugnisse von Menschen auf dem Krankenbett, sogar auf dem Totenbett, geben davon Zeugnis. Ich habe mal eins aus diesem Buch hier von Theo Lehmann und Jörg Swoboda mitgebracht. Walter war 60, Kettenraucher und bekam Krebs. Durch die Bestrahlung war seine Speiseröhre schwer beschädigt. Für eine halbe Scheibe Brot brauchte er eine halbe Stunde. Für seine Frau war es eine Qual, mit ansehen zu müssen, wie er wirkte und wirkte. Er wurde immer weniger. Ich war 20, war Pastor, stand eines Tages mit meiner Gitarre vor seiner Tür. Es wurde ein Vier-Augen-Gespräch. Walter war zwar Atheist, aber ein höheres Wesen werde es da irgendwo schon geben, meinte er. Naja, in seiner Kindheit Religionsunterricht, das übliche Programm, eben früher, aber mit der Konfirmation sei damit Schluss gewesen. Nun habe er durch seine Krankheit viel Zeit und denke in seiner Lage Gedanken, die man sonst nicht denkt. Damit hat er eine Tür geöffnet. Ich erzählte ihm von meiner Bekehrung mit 16 und meiner anschließenden Taufe, berichtete von meinen Erfahrungen als junger Christ in der sozialistischen DDR-Schule, sang ihm einige Lieder vor, erzählte die Geschichte vom verlorenen Sohn und betete anschließend mit ihm. Als ich wieder draußen war, atmete ich erst einmal tief durch. Ich hatte mich mit seiner Krankheitsgeschichte belasten lassen, war aber gleichzeitig erleichtert, ihm den Weg zu Jesus gezeigt zu haben. Aber hatte ich das klar genug getan? War das vielleicht missverständlich? War es zu knapp geraten? Einige Zeit später bekam ich eine Postkarte, die ich mir aufgehoben habe. Walter hatte darauf mit zitteriger Schrift die Worte geschrieben: Der verlorene Sohn ist nach Hause gekommen. Ich habe ihn nur noch einmal gesehen. Da lag er im offenen Sarg von Krankheit und Tod entstellt. Doch ich wusste, er ist im Vaterhaus angekommen. Spät, aber doch noch. Christus vergibt uns unsere Schuld. Er schenkt uns ein neues Herz. Er gibt uns Gottes Geist. Er macht uns zu Kindern Gottes und das in Ewigkeit. Und das heißt für uns, Jesus hält dich fest, auch wenn die Stürme im Leben kommen. Jesus hält dich fest, auch wenn dein Lebenshaus scheinbar komplett zusammenkracht oder vielleicht krachen muss, damit du eben genau das erkennst, dass nur er dich halten kann. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater und Herr Jesus Christus, du kannst Wunder tun, auch noch heute. Du erhörst Gebete. Du greifst ein in unser Leben. Es lohnt sich, zu dir zu kommen und dich zu bitten und zu dir zu schreien. Aber ja, du bist nicht unser Wundermann, sondern du bist unser Heiland. Und dafür danken wir dir von Herzen. Und wir bitten dich, gib uns dieses heilsame Verlangen nach dir selbst. Amen.